Das Thema ist natürlich nach wie vor sehr wichtig und vor allem die Frage, wie wir damit umgehen. Haben wir Lehren daraus gezogen, Konsequenzen, jetzt nicht nur die rein rechtliche Seite, also wie geht man um, wenn es eben passiert ist oder welche rechtlichen Regelungen treffen wir, damit so etwas nicht passiert. Darum soll es heute nicht im Wesentlichen gehen, sondern eher ein Blick auf sich selbst. Wie hat das die Kirche getroffen? An welchem Stand stehen wir? Welche Fragen stellt das an unser Selbstbewusstsein? Wie gehen wir damit in einer Weise um, dass es dass aus dieser Krise letztlich auch vielleicht so etwas wie Früchte, gute Früchte wachsen. Das ist ja auch der Sinn von Krisen, dass man in sich gestärkt und innerlich erneuert daraus hervorgehen kann. Wir haben dazu eingeladen unter dem Titel Innere Reinigung, Chance des Neubeginns. Dazu spricht Professor Dr. Peter Schallenberg, er ist Professor für Moraltheologie und Ethik in Mönchengladbach und Paderborn. Wir kennen ihn ja schon recht gut. Deswegen darf ich auch gleich, ich begrüße ihn herzlich und ihn auch dann gleich hier hoch auf das Podium bitten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Pater Placidus, für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren. Danke für die offenkundige Bereitschaft, etwas zuzuhören und zuhören zu wollen. Die Betonung liegt heute Abend etwas auf etwas, weil ich noch heute Abend in die Heimat von Pater Pirmin fahren muss, weil ich da immer auf den Dörfern, in der Nähe von Schongau ist das also noch ein bisschen weiter, auf den Dörfern aushelfe an den Feiertagen und just eben Frau Leinam ist und der Pfarrer sagte, morgen kannst du schon was tun, morgen Nachmittag Beicht hören und Vormesse zu Frau Leinam halten und dann kommt man heute Abend doch besser über die Autobahn als morgen früh erst. Wenn Sie einverstanden sind, dann hätten wir so als Deadline genommen 9 Uhr. Dann wissen Sie ungefähr, dass Sie nicht zum Fußballspiel, aber zum Glas Wein dann zu Hause sind wieder. Passt das so? Gut, danke. Ja, das Thema, was wir abgesprochen hatten, sollte etwas aufnehmen. So war es jedenfalls meiner Erinnerung nach, als ich das letzte Mal hier war. Das heißt, das eigentlich letzte Mal konnte ich nicht, weil ich da einen Diensttermin dazwischen bekam und mein Assistent Marco Bonacker war hier zum Thema Sexualethik. Und wir hatten aber beim vorletzten Mal das Thema gestriffen, als wir über Erbsünde nachgedacht hatten. Und dann kam eben das Thema als nächstes, ja, Sexualethik und auch dann in der telefonischen Absprache diese Überlegung, das nochmal sozusagen von einem geistigen Gesichtspunkt und in einer geistigen Perspektive aufzugreifen, deswegen die etwas vielleicht kryptische Formulierung innere Reinigung, Chance des Neubeginns in den Zeilen. Darunter habe ich das auch etwas dann nochmal anklingen lassen, worum es eigentlich geht. Vielleicht ganz kurz der erste Punkt, was ist der Hintergrund, die Missbrauchsfälle und die Missbrauchsskandale, wenn man das so sehr plakativ und medienmäßig aufgemacht sagen will. Die Missbrauchsfälle haben den Blick dafür zunächst einmal einfach noch einmal geschärft, dass Kirche, heilige Kirche in den Sakramenten, aber sündige Kirche in jedem von uns ist. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Punkt, den man feststellen kann. Das ist eine typisch, das ist kein theologisches Glasperlenspiel und ist auch keine Banalität, so als hätten wir nichts anderes vorbereitet und würden jetzt Dampfplauderei betreiben, sondern es ist eine typisch katholische Sicht, augustinische Sicht. Die Kirche ist unsichtbar und sie ist sichtbar. Sichtbar ist sie immer, auch sündige Kirche. Unsichtbar ist sie Kirche des Geistes. Das ist das, was wir von Augustinus her, das haben sie auch schon mehrfach ja auch wahrscheinlich schon mal mit unserem lieben Freund Wendling Knoch betrachtet und gehört bei ihm und auch bei anderen, die augustinische Sicht der Kirche, sichtbare und unsichtbare Kirche. Man kann in dem Zusammenhang vielleicht ganz schön prägnant und sich einprägen, dieses berühmte Wort von Robert Bellarmin, dem Kardinal, dem Jesuitentheologen der gegenreformatorischen Zeit, also nach dem Konzil von Trient, der sehr bemüht war und sehr eifrig daran gearbeitet hat, das Bild des Katholischen zu schärfen gegenüber eben dem reformatorischen Bild von Kirche. Und von Robert Bellarmin gibt es den schönen, sehr zugespitzten Satz: Die Kirche Jesu Christi ist so sichtbar wie die Republik Venedig. Und das soll heißen, in der damaligen Zeit und auch heute nach wie vor soll es heißen, dass wir nicht einfach einer unsichtbaren Geistkirche glauben, wie es beispielsweise etwa üblich ist in bestimmten, würden wir jedenfalls so sagen, nordamerikanischen Sekten, wo es praktisch keine äußerlichen, sichtbaren Erkenntnismerkmale der Kirche gibt, sondern wir glauben eben, dass die Kirche unsichtbare Gnade vermittelt in sichtbaren Zeichen. Und dass diese sichtbaren Zeichen, die Sakramente, also sprich bei der Taufe das Wasser und die trinitarische Formel, bei der Beichte die Lossprechung durch die trinitarische Formel, durch den Priester und eben auch der Priester, es ist gebunden an die Gestalt des Priesters, es ist gebunden an die Gestalt, die Person des Priesters bei der Eucharistie, es ist gebunden an die Person eines Menschen im Notfall bei der Taufe und so fort, Handauflegung, also unsichtbare Gnade in sichtbaren Zeichen. Und diese sichtbaren Zeichen sind nicht einfach jetzt sozusagen ein beliebiges Zeichen, sondern sie sind Zeichen dafür, dass Gott wirkt in einer an und für sich, könnten wir sagen, Zufälligkeit. Und zugleich wie Guardini sich einmal ausdrückt, in einer sehr schwächlichen Art und Weise, jedenfalls in den Augen der Welt. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kann aus Bethlehem etwas Gutes kommen? Kann aus der Familie eines Zimmermanns etwas Gutes kommen? Du bist noch keine 50 Jahre und willst uns belehren und so fort. Das ist das Guardini. Wenn Sie das im Herrn nachlesen, ist das schön. Insbesondere das Kapitel Gang nach Jerusalem, also das letzte Kapitel vor dem Leiden des Herrn. Wenn Sie das zu Hause wollen, können Sie es zur Hand nehmen. Da denkt Guardini sehr schön und ausführlich darüber nach, ein Unterpunkt bei uns noch hier, darüber nach, warum Gott sich so verbirgt. Gott hätte die Möglichkeit gehabt, sich als Gott zu zeigen. Er tut es nicht, das ist ein Geheimnis. Wir können das nicht näher sozusagen ausreichend und erschöpfend und befriedigend für uns erklären und erläutern. Er verbirgt sich, er lässt sich suchen. Wir sagen, das geschieht um der Freiheit eines Menschen will, wie es in menschlicher Beziehung ist. Das, was am meisten gesucht wird, ist am kostbarsten. Was am wenigsten auf der Hand liegt, ist am kostbarsten. Was nicht discountmäßig, nicht marktschreierisch daherkommt, worum man sich bemühen muss, das ist für uns sehr kostbar. Ja, aber das ist natürlich eine sehr andere eine sehr menschliche Erklärung. Wir könnten auch sagen, Gott hätte es ganz anders machen können. Wir versuchen sozusagen dieses Wirken Gottes, dass er sich in der sichtbaren, sehr begrenzten Gestalt offenbart, in der Gestalt eines Rabbis, eines Zimmermannssohnes, in der Gestalt eines nicht zur Oberschicht gehörenden. Wir versuchen das nachzudenken. Also, zurück zu Augustinus und seinem Begriff von Kirche, das ist sozusagen das typisch Katholische. Und damit haben wir eine ständige Gratwanderung, auch in Auseinandersetzung, wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, auch in Auseinandersetzung mit der Welt und in Auseinandersetzung mit den reformatorischen Kirchen, die von uns mit Hochachtung betrachtet werden und nicht diffamiert werden sollen, die aber je kalvinistischer, desto deutlicher einen anderen Kirchenbegriff haben. Und das heißt, das ist der zweite Punkt, wir glauben, dass die Kirche sichtbar die Gnade Gottes vermittelt, in sichtbarer Gestalt, in menschlicher Gestalt, in begrenzter Gestalt, dass die Gnade Gottes nie ganz ausgeschöpft werden kann, dass Gott nicht ganz ausgeschöpft werden kann in menschlicher Gestalt, außer in der Gestalt Jesu von Nazareth und der Gestalt der Gottesmutter. Und die Heiligen, die wir kennen, sind Heilige geworden. Heiligkeit bedeutet nicht Immaculata, wie bei Maria, die insofern eigentlich, und wir nennen sie ja auch Königin der Heiligen, und meinen damit nicht einfach nur einen x-beliebigen Würdebegriff, sondern wir meinen damit, dass sie eigentlich noch einmal über den Heiligen steht, insofern sie eben nicht wie Petrus gesündigt hat, der dann heilig wurde. Insofern sie nicht wie Augustinus gesündigt hat und dann heilig wurde. Heiligkeit ist immer mit Konversion verbunden, mit Bekehrung, mit Wachstum. Das war für die Gottesmutter nicht nötig. Nur am Rande sei es hier erwähnt. Das heißt, Kirche, göttliche Gnade in der Kirche offenbart sich in notwendig unzureichender Gestalt. Ich glaube, dass das wichtig ist, das ist der erste Punkt. Dass wir glauben, dass Gott sich offenbart in einer ständig ärgernisgebenden Gestalt. Das dürfen wir nur deshalb so sagen, weil er selbst es wollte. Weiche von mir, Satan, sagte zu Petrus. Derselbe, den er später endgültig dann nach der Auferstehung beruft, du stärke deine Brüder. Der zweite Punkt ist, Augustinus verbindet damit eine Unterscheidung, die für uns bis heute sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Unterscheidung, ich nenne jetzt zwei Fachbegriffe und erläutere sie sofort, brauchen sich also jetzt nicht zu merken, nur fürs Protokoll sozusagen. Augustinus unterscheidet zwischen Forum Internum und Forum Externum. Das tut er im Anklang und in Parallel zu römischen Rechtsbegriffen. Was bedeutet das? Forum Internum, das war das, was der Hausvater im Römischen Reich an Protestas, an Verfügungsgewalt hatte. Für uns heute kaum noch nachzuvollziehen. Der Hausvater, Pater Familias, im römischen Recht hatte innerhalb seiner Familie, innerhalb des Hauses, eine relativ fast unbegrenzte Verfügungsgewalt über die ihm Anvertrauten, nämlich in der Familie. Seine Frau, die Kinder, so weit, dass er ganz ursprünglich im archaischen römischen Recht das Kind präsentiert bekam, es aufs Knie nahm, dann war es angenommen als Kind, er begutachtete es, dahinter stand natürlich in einer archaischen, ländlichen, bäuerlichen Kultur, ist es kräftig oder fällt es uns zur Last? Schlicht und einfach. Das heißt, der Familienvater hat diesen Forum Internumsbereich, aber es gibt darüber hinaus den Forum Externum. Forum heißt natürlich, ich habe noch gar nicht erläutert, die beiden Ausdrücke, also der innere Bereich und der äußere Bereich. Der innere Platz und der äußere Platz. Forum heißt später dann Marktplatz. Forum kommt von Foras, außerhalb. Also eigentlich ist Forum Internum ein hölzernes Eisen, meint ein innerer Außenbereich. Außen heißt ein Bereich, in dem Mensch zu Mensch kommt. Der eigentliche innere Bereich, das, was dem Forum sozusagen entgegengesetzt ist, Foras, Forum, das, was dem Äußeren entgegengesetzt ist, der innere Bereich, die Mens, der Geist des Menschen, wenn ich mit mir selbst im Gespräch bin, im Zwiegespräch bin. Wenn ich nach außen gehe und sage, selbst zu einem Menschen meiner Familie, du, dann bin ich in einem äußeren Bereich, aber dieser äußere Bereich ist in der Familie sozusagen ein innerer äußerer Bereich. Okay, also Forum Internum, in ein Privatbereich, würden wir vielleicht heute sagen. Und Forum Externum, das ist der öffentliche Bereich, das ist der Marktplatz draußen, wo ich mich mit anderen Menschen treffe. Und diese Unterscheidung, die nimmt jetzt Augustinus aus dem römischen Recht und sagt, ja, das ist jetzt für den Glauben und für den Begriff von Kirche eine wichtige Unterscheidung, weil wir nicht nur mit Gott allein sind in der Seele, das ist sozusagen das Erste, das ist der innerste Bereich. Und dann sind wir mit Gott zusammen in dem Raum, den die Kirche uns zur Verfügung stellt. Was ist das für ein Bereich? Der Bereich des Sakramentes. Insbesondere natürlich die beiden großen Sakramente, die für Augustinus ganz durchgängig sehr wichtig sind, nämlich Eucharistie und Sündenvergebung. Natürlich ist das Sakrament der Beichte in der Zeit des Augustinus noch nicht wie in unserer Zeit entwickelt. In der damaligen Zeit war das Sakrament der Beichte eine einmalige, so haben es die Forscher uns jedenfalls vor Augen geführt, nach dem, was sie erkannt haben, eine einmalige mögliche Sündenvergebung. sodass in der damaligen Zeit bei Augustinus die Taufgnade, die verloren wurde, die wurde verloren durch schwere, kapitale Sünden, also sozusagen, wir würden das heute Todsünde nennen. Es musste dann aber auch definiert werden, was ist Todsünde. Das wird allmählich definiert. Denken Sie dran, dass im Neuen Testament dazu wenig Anhaltspunkte gegeben sind. Wir kennen allerdings das berühmte Wort, alle Sünden werden vergeben, außer der Sünde wider den Heiligen Geist. Sehr früh denken die Kirchenväter dankenswerterweise schon darüber nach, was ist diese Sünde wider den Heiligen Geist, kommen zu unterschiedlichen Antworten. Eine Antwort ist ihnen allen gemeinsam: die Sünde wider den Heiligen Geist ist nicht zunächst eine Tatsünde, sondern sie ist eine Haltungssünde. Nämlich welche Haltungssünde? Die Sünde wider den Heiligen Geist ist die Sünde zu zweifeln daran, dass Gottes Heiliger Geist Sünde vergeben kann. Das wäre ungefähr das. In vielen Predigten von Augustinus, von Gregor dem Großen, von Johannes Chrysostomus kommt das zum Ausdruck, dass das der Unterschied ist zwischen Petrus und Judas. Was war der Unterschied? Beide haben gesündigt, aber der eine bereut, kommt zur Reue und Umkehr und der andere verhärtet sich. Aus welchen Gründen ist uns nicht deutlich. Verhärtet sich, schmeißt das Geld in den Tempel und erhängt sich. Zurück zum Forum Internum. Für Augustinus ist sehr deutlich die Eucharistie und damit verbunden auch die Sündenvergebung. Das ist Forum Internum. Das heißt, was geschieht eigentlich? Natürlich ist ja auch die Taufe Sündenvergebung, Vergebung der Erbsünde. Jetzt nicht als private eigene Sünde, personale Sünde, sondern als Sünde, die mit dem Menschen seit dem Sündenfall gegeben ist. Und was ist das für eine Sünde? Da wiederholen wir uns jetzt von dem, was wir vor 2 Jahren gesagt haben und an das wir uns jetzt nicht erinnern brauchen. Deswegen wiederholen wir es ganz kurz. Das Wesen der Erbsünde ist, schön dazu zu lesen, Josef Pieper über die Sünde als kleines Bändchen. Was ist das Wesen der Erbsünde? Der Zweifel an der Liebe Gottes. Bei Kierkegaard heißt das einmal, wir hatten das vor 2 Jahren erwähnt, ich bin deshalb so sicher, weil ich es immer erwähne, um die Erbsünde deutlich zu machen, hatten wir es ganz bestimmt erwähnt, dieser berühmte Satz aus den Tagebüchern von Kierkegaard: Was ist der Mensch in der Erbsünde? Das verzweifelte Bemühen, jemand zu sein, und die verzweifelte Angst, niemand zu sein. Also die verzweifelte Bemühung, sich, Paulus hätte gesagt, sich selbst zu rechtfertigen, seine eigene Existenz zu rechtfertigen, sich selbst zu machen, Leistung, sich selbst darzustellen, und die verzweifelte Angst, niemand zu sein. Ein Kind, so können wir das bei Heinrich Spähmann, einmal nachlesen in diesem kleinen betrachteten Büchlein vom Kindsein. Ein Kind lebt nicht aus dem Gefühl, ich muss etwas tun, damit ich etwas bin, sondern es lebt aus dem Gefühl, aber naturaliter, jetzt nicht aus Tugend, naturaliter, ich bin, weil die Mutter mich nimmt, weil die Mutter mich anspricht. Wenn wir davon ausgehen, zurückkehren zu unserem Versuch, das Wesen, den Kern der Erbsünde zu definieren, dass alle Folgesünden Folgen des verzweifelten Bemühens, jemand zu sein, sind, durch Sexualität, durch Macht, durch Geld, durch Aufplusterung, durch Eitel und so weiter und so fort. Wir kommen dann in die vielen Kataloge, die die Wüstenväter als erste aufzählen, die verschiedenen Tatsünden. Dass die verzweifelte Angst, niemand zu sein, wenn das Wesen der Erbsünde ist, und das meint Erbsünde im Sinne einer existenziellen Beschreibung des Menschen, dann würde das mit der Taufe vergeben. Das heißt, die Vergebung der Erbsünde der Taufe ist ja, was wir immer im Taufgespräch ja auch versuchen deutlich zu machen, ja nicht die Vergebung von Sünden, die möglicherweise ein kleines Kind begangen hat. Das war die Diskussion dann in der frühen Zeit der Kirche, was Augustinus dann bewegt, über die Kindertaufe nachzudenken und daran festzuhalten, die Kindertaufe ist Taufe zur Vergebung der Sünden, aber welche Sünde, nämlich der Sünde sozusagen, die eine Haltungssünde ist. Als wenn wir heute sagen würden, wir würden wahrscheinlich sagen, die von einem Menschen, den wir etwa so einschätzen, er ist vollkommen, er ist nicht in der Lage, einen anderen Standpunkt einzunehmen als die Haltung, ich muss mich beweisen. So könnte man das auf den Punkt bringen. Das ist ein analoger Begriff von Sünde. Es ist sozusagen eine Last, ein Defektus, nicht eine persönliche Schuld in diesem engeren Sinne. Das, sagt Augustinus, wird durch die Taufe vergeben. Gemäß dem neutestamentlichen Befund geht und tauft alle Menschen und lehrt sie, vergebt die Sünden bei der Verleihung des Heiligen Geistes. Und daraus zu leben bedeutet jetzt aus dieser Zusage, aus dieser Liebe Gottes zu leben, so wie ein Mann und eine Frau zusammenleben und idealerweise so leben, dass sie daran denken, ich lebe, weil der andere mich liebt. Und nicht zusätzlich noch denken, ich lebe, auch weil ich viel Geld verdiene und mich wichtig machen kann. Um es jetzt sehr kurz und salopp auszudrücken. Jeder von uns denkt so, wohlgemerkt, ist keine Publikumsbeschimpfung. Aber das ist sozusagen der alte Adam in uns, der nicht nötig wäre, weil wir in der Taufe anders gepolt worden sind. Aber wir tragen diese Möglichkeit mit uns. Jetzt für Augustinus ist sehr deutlich, das Forum Internum, die Sündenvergebung, die ist von Gott immer möglich, in der Taufe, in der Eucharistie, schon in der Frühzeit der Kirche, in der Eucharistie, am Anfang der Heiligen Messe, die Erkenntnis eigener Schuld und die Sündenvergebung, heute noch, ich bekenne Gott immer mächtig und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen, Böses getan habe, und dann kommt vom Priester, der allmächtige Gott erbarme sich unser, lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Manchmal denken wir schon gar nicht mehr darüber nach, dass am Anfang jeder Heiligen Messe dieser kurze Akt der Sündenvergebung ist, der nach Lehre der Kirche für die lässlichen Sünden ausreicht. Das ist das Forum Internum. Das heißt, das Forum Internum ist bei Augustinus die Gnade Gottes, die uns sozusagen immer wieder auf Null dreht. Und allmählich entwickelt sich jetzt das Bußsakrament bis in die Zeit der iroschottischen Mission. Gestern war heute ist das Fest des Heiligen Bonifatius, der ja nur deswegen Apostel der Deutschen ist, weil Augustinus von Canterbury um das Jahr 600 oder 596 von Gregor dem Großen nach England geschickt worden ist, und so wird England missioniert, und dann kommt die zweite Missionswelle jenseits des Limes in Deutschland an mit Bonifatius und vielen anderen. Und in dieser iroschottischen Missionarszeit, Kilian gehört dazu, also eine Generation noch vor Bonifatius und dann aber eben auch Bonifatius, in dieser iroschottischen Zeit, dort entwickelt sich jetzt allmählich das Bußsakrament zu dem, wie wir es heute kennen. Wie wir es heute kennen heißt, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Punkt, heißt, dass es einen eigenständigen Bereich meint, das eben Forum Internum ist, einen eigenständigen Bereich, in dem Gott über die Sünde urteilt in Gestalt des Priesters und beurteilt die Buße und die Vergebung zuspricht. Es kann jede Sünde vergeben werden. Punkt. Wenn man gefragt würde, wir hatten vor 2 Jahren auch schon mal drüber nachgedacht, meine ich, wenn man gefragt würde, was ist die Antwort der Kirche auf die Missbrauchsfälle, dürfte man eigentlich nie nur antworten, wir müssen dies und jenes tun, wie sie das angedeutet und deutlich gemacht haben. Wir müssen dies und jenes tun an Strukturreformen, oder schon gar nicht dürfte man als erstes eigentlich antworten, wir müssen die, die das getan haben, dann entlassen und. Das würden wir auch jetzt vom Priester unabhängig, vollkommen unabhängig, ob das jetzt Priester oder nicht Priester sind, nie tun, sondern das erste wäre eigentlich immer die kirchliche Antwort, was bereut wird, wird im Forum Internum in der Beichte vergeben. Dazu müsste ich aber sozusagen einschätzen können, als der fragt, also jetzt sozusagen von außen, von der Presse her oder von wo auch immer, müsste ich einschätzen können, was ist die Beichte. Sonst hört sich das so an, als würde Beichte meinen, es wird vorgetragen, da hört jemand zu und sagt, ist nicht so schlimm. Das ist nicht die Beichte. Deswegen war mir das wichtig, dieser Punkt von Augustinus, für den sehr viele Dinge sehr schlimm sind, der nicht über Kindesmissbrauch in unserem modernen Sinne nachdenkt, aber beispielsweise über Kinderprostitution zum Beispiel, was in der Antike ganz gang und gäbe war in großen Städten. Es gab also, es gibt eine Untersuchung, bei Arnold Angenen kommt es auch vor in den Untersuchungen, aber es gibt auch nochmal, fällt mir jetzt nicht ein, die Autorin, aber mir liegt es auf der Zunge. Da gibt es eine ganze Untersuchung über Kinderprostitution im Römischen Reich, wo Mädchen und Jungs, also sowohl im heterosexuellen wie auch im homosexuellen Bereich, Kinder angelernt wurden, dieses Gewerbe zu lernen und zu betreiben, beziehungsweise da hineingezwungen wurden. Also denken wir nicht, das wäre sozusagen als Phänomen an und für sich ein neues. Da setzt sich Augustinus auch schon mit auseinander. Aber für ihn ist ganz deutlich, jede Sünde kann vergeben werden, Punkt. Wenn sie bereut wird. Damit ist noch nicht die Frage, was heißt das noch einmal, vergeben werden? Es heißt nicht, genau das müssen wir noch einmal unterstreichen, es heißt nicht zu erklären, es ist nicht schlimm, ganz und gar nicht. Sondern es heißt für Augustinus, nehmen wir nochmal dieses Bild, auf Null gedreht werden. Das ist für Augustinus natürlich kein Bild jetzt in unserer Sprache. Er meint, du wirst an den Tag, in den Tag deiner Erschaffung versetzt. Als Gott deine unsterbliche Seele sieht, erschafft und einpflanzt. Das geschieht bei der Sündenvergebung. Also noch einmal, wer aus der Beichte kommt, so sagt wiederum derselbe schon zitierte Robert Bellarmin, der ist wie neu geboren, wie ein neugeborenes Kind, wie ein aus dem Taufwasser kommendes Kind. Erstens. Das Zweite, das heißt, damit ist noch nicht die Frage beantwortet der Buße, überhaupt nicht. Und noch nicht die Frage natürlich der weitreichenden Konsequenzen des Umganges mit strukturellen Begünstigungen von Sünden. Zuerst das Erste, der Buße. Für Augustinus und die frühe Kirche und dann auch das Tridentinische Konzil, das ja in seinem Beichtdekret sehr ausführlich darüber nachdenkt, was die Beichte ist. Wir kommen gleich noch kurz darauf zu sprechen, was sie bedeutet, wie sie richtig und ordentlich abgelegt wird. Sehr gewissenhaft darüber nachdenkt. Also für diese ganze Tradition ist sehr wichtig, dass die Buße integraler Bestandteil des Beichtsakramentes ist. Das ist heute noch so. Das heißt, die Buße, die wir normalerweise, wahrscheinlich begünstigt durch die Tatsache, dass wir nicht allzu schwer sündieren, gar nicht ganz bewusst wahrnehmen oder sagen, der Priester sagt, beten Sie zur Buße, ein Vaterunser, ein Rosenkranz, ha, dann denkt man sich schon, ui, war aber schlimm, was du hattest. Oder, aber wir würden wohl erstaunt sein, wenn der Priester uns sagen würde, nach einer, ich hätte bald gesagt, ganz normalen Beichte, spenden Sie 2000 Euro. Dann würden wir sagen, oi, war es so schlimm? Das heißt aber, die Buße ist Bestandteil des Beichtsakramentes von Seiten des Pönitenten, also von Seiten des Beichtenden, im Sinne, dass er Gott seine Reue gegenüber sichtbar macht. Und jetzt, an diesem Punkt, kann man ansetzen und sagen, je kapitaler eine Sünde ist und je handgreiflicher im wortwörtlichen Sinne, das heißt, je handgreiflicher im Hinblick auf die Verletzung einer Person und eines Menschen, desto umfangreicher muss die Buße sein. Das freilich ist ganz eindeutig die Überzeugung der frühen Kirchenväter, der frühen Kirche, der iroschottischen Missionsbewegung und bis zum Konzil von Trient. Und ich würde mich nicht scheuen, auch zu sagen, bis heute die Überzeugung der Kirche in Bezug auf das Beichtsakrament. Das heißt, die Buße ist keinesfalls nur sozusagen eine Quantité negligeable, die man tun kann oder auch nicht. Ich weiß, dass unser Spiritual, der uns Beichtkurs gab in Rom, uns immer sehr deutlich darauf hinwies und sagte, sowohl für andere, für die bei Ihnen beichten werden demnächst, wie auch für Sie selbst beim Beichten, denken Sie dran, die Vergebung der Sünde ist scholastisch gesprochen erst dann aktiv, wenn Sie die Buße erledigt haben. Also er wollte damit sagen, wenn Sie aus dem Beichtstuhl gehen, erledigen Sie sofort, was zu tun ist, meistens ist das ja im Kirchenraum möglich, in Bezug auf die aufgegebene Buße des Gebetes, denn solange Sie diese Buße nicht erledigt haben, ist die Sünde Ihnen nicht vergeben. Das ist zugegebenermaßen vielleicht ein sehr oder ein relativ mechanistisches, scholastisches Verständnis. Aber mir war es immer hilfreich, weil ich dachte, es wird dadurch deutlich, dass die Buße nicht ein Anhängsel ist, sondern inneres Mitgehen und ein innerer Ausdruck der Reue. Und das heißt jetzt für Augustinus, wie auch für die iroschottische Mission und dann bis hin zum Konzil von Trient, es wird jetzt in den Büchern, in den Beichtbüchern zum Teil sehr deutlich und konkret aufgezählt, was muss bei welcher Sünde getan werden. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Kreuzzugsbewegung ohne die Entwicklung des Beichtsakramentes und die Entwicklung der Bußbücher in diesem Umfang gar nicht möglich gewesen wäre. Die Wallfahrtsbewegung nach Santiago, beispielsweise nach Jerusalem, nach Santiago, später nach Loreto, sind ja keine frühferienhaften Anfängen des Vagabundierens, sondern entstehen wesentlich aus dem Wunsch, bei den Heiligen zu sein und aus dem Wunsch, etwas zu tun. Und mancher, der beispielsweise, auch das kennen wir wieder aus den Bußbüchern, ein Kind vergewaltigt hatte, das wird ausdrücklich aufgeführt, der eine schwangere Frau getötet hatte oder ähnliche kapitalste Verbrechen, der bekommt als Buße ein Leben in Buße zu führen, nämlich auf der Wallfahrt. Das war für die damalige Zeit die damalige Zeit heißt etwa eben ab dem 7., 8. Jahrhundert bis weit in die Barockzeit hinein, das war für die damalige Zeit durchaus nichts sozusagen Ungewöhnliches, dass es Menschen gab, die entweder als Büßende auf Wanderschaft waren, auf Wallfahrt waren oder als Büßende in einem Hospital tätig waren oder als Büßende, als Konversen in einem Kloster lebten. Das ist für uns heute in einem Staat, der sozusagen mit seiner Rechtsprechung, und damit kommen wir zu dem zweiten Begriff des Forum Externum, in einem Staat, der mehr oder weniger die Rechtsprechung vollkommen an sich gezogen hat, was in einem modernen Rechtsstaat notwendig ist, dass ein Rechtsstaat die Rechtsprechung an sich zieht und organisiert. Aber wenn wir meinen, das wäre das Einzige innerhalb eines Glaubenssystems, dann wären wir, glaube ich, sehr stark verkürzend am Werk. Deswegen ist es möglicherweise schwierig, deutlich zu machen, es geht bei den Strafen, die wir von Seiten der Kirche, heute las ich in der Zeitung, 16 Priester im Bistum Trier sind wiederum angeklagt und sind in der Untersuchung und haben als Strafe, so war das in der Rheinischen Post vermerkt, haben als Strafe möglicherweise die Laisierung zu gewärtigen. Das ist eigentlich natürlich nicht der Punkt des Forum Internum. Sie haben als Buße möglicherweise von der Kirche auferlegt, einen lebenslangen Weg der Reinigung, der Bekehrung. Abgesehen davon, dass das Wort Laisierung ohnehin falsch ist, weil es keine Laisierung im eigentlichen sakramentalen Sinne gibt, so wie man nicht von der Taufe auf einmal befreit werden kann oder zur Strafe von der Taufe losgesagt wird. Das ist also der eine Punkt, das war mir wichtig, deutlich zu machen, Forum Internum, der Bereich der Begegnung mit Gottes Gnade, zuerst in der Taufe, das heißt der Bereich der Schuldvergebung, der Erbschuldvergebung, dann der weiteren Schuldvergebung, der Sündenvergebung, nicht im Sinne des Kleinmachens, also nicht eigentlich im Sinne von vom äußeren Bereich, vom Gerichtshof, wo untersucht wird, ist das überhaupt eine Schuld, sondern ich bekenne etwas, natürlich kann ich sagen, ich bekenne, was weiß ich, dass ich permanent grüne Bäume begierig anschaue, da wird der Beichtvater sagen, das ist eigentlich im strikten Sinne keine Sünde und sich vielleicht etwas wundern. Aber ansonsten ist das sozusagen das Tribunal, das Forum Internum, kein Tribunal, wo festgestellt wird als erstes, ist es Sünde, ist es nicht Sünde, sondern es wird festgestellt, die Schwere einer Abirrung von Gottes Gnade, die bei der Betrachtung des grünen Baumes möglicherweise gegen Null tendiert. Je mehr mit Personen zu tun hat, desto mehr. Mancher empfindet etwas als Schuld, wo der andere sagen würde, ist nicht, aber das wird angenommen. Ja, ich erkenne das. Halten Sie das für, im Beichtkurs lernt man das, dass man manchmal nachfragt, halten Sie das für sehr schwer, belasten Sie das schwer? Und dass dementsprechend die Buße aufgegeben wird und natürlich dann auch Buße insbesondere aufgegeben wird bei besonders schweren kapitalen Sünden, die von der Kirche dementsprechend auch benannt werden und benannt sind. Insofern ist es also vollkommen klar und eindeutig, dass Sünden im Bereich des sechsten Gebotes, Sünden im Bereich der Sexualität, die mit Gewalt einhergehen, mit Minderjährigen zu tun haben, mit Abhängigen zu tun haben, schwerste Sünden sind, und dass die entsprechende Buße brauchen und möglicherweise bei notorischen Sündern, so nennen die Bußbücher das, auch eine lebenslange Buße einschließen. Das müsste man für sich erkennen und annehmen, und für die Kirchenväter ist das ganz klar. Sozusagen eine äußere Besitzstandswahrung der Würde gibt es für die Kirchenväter überhaupt nicht. Dass die Kirchenväter sagen würden, oder das Konzil von Trient sagen würde, der ist dieses oder jenes vom Stand, noch einmal egal ob Priester oder sonst wie, und deswegen kann ihm da nichts passieren. Es kann ihm nichts passieren im Hinsicht der Sündenvergebung. Das Zweite, Das ist jetzt wichtig in einem modernen oder sogar postmodernen Staat, wie wir postmodernen Westen, wie wir das hier aufgeführt haben. Das ist das Forum Externum. Das ist jetzt das äußere Tribunal. Das ist jetzt der Gerichtshof, der über einen Menschen und seine Straftaten zu Gericht sitzt, dann die Schwere der Straftat in den Blick nimmt und dann die entsprechende Strafe verhängt. Diese Strafe ist nach moderner Rechtsprechung auch mit Resozialisierung verbunden. Das ist sozusagen die Resozialisierung, der säkulare Rest der Sündenvergebung im Forum Internum. Denken Sie dran, dass wenn Sie, um das noch einmal zu verdeutlichen, den Unterschied, wenn Sie jetzt meinetwegen die Mütter unter Ihnen, die könnten Mutter sein und Richterin. Thomas von Aquin hat mal das Beispiel. Und diese Mutter würde jetzt von einem ihrer Kinder etwas ganz Furchtbares hören und sie würde dann sozusagen als Mutter das Kind befragen und müsste möglicherweise auch als Richterin, geschenkt mit Befangenheit heutzutage, bei Thomas von Aquin ist das noch nicht, als Richterin darüber zu Gericht sitzen. Thomas von Aquin würde sagen, wir sind immer in der Lage zu unterschiedlichen Perspektiven. Er hat mal, das habe ich glaube ich vor 2 Jahren auch gebracht, das Beispiel, dass bringe ich ihn nochmal eben, um das deutlich zu machen, bei Thomas von Aquin, was ist der Wille Gottes, fragt er sich in einer Questio, seiner Summa. Und dann sagt er, ja, der Wille Gottes ist für uns in unterschiedlichen Sichtweisen nur zu erkennen. Eine Frau ist mit einem Mann verheiratet, der Mann ermordet einen anderen im Affekt oder wie auch immer. Aber er ermordet ihn, vielleicht nicht aus niederen Beweggründen, er schlägt ihn tot. Die Polizei des Staates, des Landes, hat die Aufgabe, diesen Mann zu finden und der Untersuchung zuzuführen und gegebenenfalls der gerechten Strafe. Das ist Forum Externum. Die Frau dieses Mannes, so sagt Thomas von Aquin, hat unabhängig von der Polizei die Aufgabe, möglicherweise, wenn sie das so empfindet, ist das gerecht, ihren Mann zu schützen, zu verbergen vor der Suche der Polizei und vor der gerechten Bestrafung. Denn sie ist nicht einfach Richterin, die Gerechtigkeit verfolgt, sondern sie ist Frau dieses Mannes. Und das Sakrament der Ehe steht in diesem Fall sogar höher für die Frau, nicht für die Polizei. Für die Frau als die Rechtsprechung im Staat. An diesem Beispiel, das diskutiert Thomas sehr ausführlich, an diesem Beispiel wird, glaube ich, sehr schön deutlich, wohlgemerkt, das gilt für die sakramentale Ehe. Wir könnten Thomas fragen, gilt das auch für, um das ganz aktuell zu machen, denken Sie an den irischen Primas, John Brady. Thomas, könnten wir fragen, gilt das auch für einen Bischof, der bezüglich eines Priesters, der vom Staat gesucht wird, die Aufgabe wahrnimmt, die Frau für ihren Mann wahrnimmt? Wir wissen es nicht, weil Thomas diesen Fall nicht behandelt. Und da ich mir jetzt selbst diese Frage gestellt habe, will ich auch nicht zögern, sie zu beantworten. Ich würde sagen, ich glaube, dass für Thomas wirklich das sakramentale Band der Ehe diese legitime Möglichkeit der Frau, sich außerhalb des Rechtsraumes des Staates zu bewegen, bietet. Und dass das nicht vergleichbar ist mit der, wenngleich auch, innigen Verbindung eines Bischofs zu seinen Priestern. Ja, also ich würde so antworten. Und Thomas sagt dann noch etwas, erklärend hinzufügend, sagt, das ist deshalb so, weil der Mensch im Sakrament verbunden mit dem anderen Menschen den Menschen nicht sieht als äußeren Rechtspartner, extern, sondern er sieht den Menschen, wie Gott ihn sieht, intern. Und das ist jetzt, damit fing ich an, mit einer Mutter und eine Mutter, die möglicherweise parallel auch Richterin wäre. Sie erfährt, sie fragt das Kind, den Jugendlichen, was weiß ich, den 23-Jährigen, ihr Kind. Als Mutter wird sie nicht einfach sagen, wie eine Richterin, selbst wenn dieses Kind etwas Entsetzliches begangen hat, wird sie nie ihre Rolle als Mutter ablegen können, aus der Haut der Mutter schlüpfen können. Sie muss das als Richterin oder sie kann es nicht deswegen Befangenheitsantrag stellen. Aber als Mutter wird sie immer versuchen, den Blick Gottes zu haben. Was ist das für ein Blick? Sie wird immer sagen, ich kannte das Kind schon, als es das noch nicht getan hatte. Wir könnten auch nochmal anders sagen, Das kommt mal bei Josef Pieper auch vor. Die Gnade ist immer im Konjunktiv tätig. Eigentlich wäre das nicht nötig gewesen. Das kann man ganz gut mal für sich mit nach Hause nehmen, darüber nachdenken. Vater und Mutter übrigens gleich, aber Mütter vielleicht eine Spur noch intensiver. Dass man mal darüber nachdenkt und denkt, was würde wohl, ich glaube nicht, dass das illegitim wäre oder blasphemisch, ganz und gar nicht, sondern sehr nüchtern, was wäre wohl der Fall für mich als Mutter, für Sie als Mutter? Gilt auch für Väter, gilt auch für Geschwister, was jetzt ich zum Beispiel mit den Geschwistern, natürlich in etwas abnehmender, Neffen und Nichten, aber was würde wohl, ich würde von einem meiner Geschwister etwas Entsetzliches erfahren. Es bliebe doch immer trotzdem der mit mir zusammen war. Und für die Mutter noch mehr. Das ist der Blick des Forum Internum. Das ist der Blick Gottes eigentlich. Gott schaut nicht einzig auf die Taten. Was hast du getan, sagt der Prophet zu David. Entsetzliches. Kehr um und bereue. Das heißt, Gott vertraut auf die Möglichkeit des Neuanfanges. Der Punkt, der uns daran schmerzt, ist, dass die Kollateralschäden damit nicht aus dem Weg geräumt sind. Das heißt, die Opfer werden nicht befragt. Das ist auch im Neuen Testament an einer Stelle ganz deutlich. Bei der Ehebrecherin, da sehen wir das sehr deutlich. Wir lesen diese Begegnung, Jesus und die Ehebrecherin, normalerweise als ein Exempel der Barmherzigkeit. Es ist auch so, aber nur für die Ehebrecherin. Für die Frau des Mannes, mit dem sie Ehebruch begangen hat, war das kein Exempel der Barmherzigkeit, vermutlich, es sei denn, die war schon sehr weit gekommen in der Entwicklung der Heiligkeit. Wenn die davon erfahren hat, wird sie sich gedacht haben, der hat leicht reden, der hat damit nicht viel zu tun. Vergibst du ihr auch? Da sind wir dann an dem Punkt von Maria Goretti. Kennen Sie alle die berühmte Geschichte, wie der Mörder ihrer Tochter 1936 oder 37 ist auch, glaube sogar inzwischen im Internet, wenn man Maria Goretti eingibt, hat einer der Studenten mir erzählt, zu finden. Diese berühmte Geschichte, wo der war zum Zuchthaus verurteilt, der Mörder ihrer Tochter, also der Mörder von Maria Goretti, und dann kommt er nach 30 Jahren, glaube ich, raus, oder 35 Jahren, 37 meine ich, und die Mutter lebt noch, und dann möchte er, kommt mit Polizei, möchte zu der Mutter. Und dann macht sie auf und dann fällt er vor ihr auf die Knie, so berichtet sie jedenfalls die Augenzeugen, und sagt, ich bitte um Verzeihung. Und dann sagt sie diesen berühmten Satz, sie hat dir vergeben, Gott hat dir vergeben und auch ich kann dir vergeben. Das ist im Grunde der Punkt. Das ist Forum Internum. Jetzt können wir dem Forum Externum, dem Tribunal, nicht den Vorwurf machen, dass es dieses Forum Internum nicht kennt. Das ist jetzt Johannes. Die Welt erkennt euch nicht. Das ist für Augustinus ganz normal, auch für Johannes ganz normal. Es gibt sozusagen einen äußeren Gang der Dinge, Thomas von Aquin sagt, in Bezug auf den Mann, der Totschläger geworden ist. Die Polizei muss ihn suchen. Das ist die Aufgabe der Polizei. Sie muss ihn finden, der gerechten Bestrafung überführen. Das ist die Aufgabe um des Gemeinwohles willen. Aber das Leben der Ehefrau erschöpft sich nicht darin, dass sie der Polizei gute Hinweise gibt. Es kann wohlgemerkt sein, das sagt Thomas von Aquin auch, dass die Frau sagt, ich empfinde es als meine Pflicht, als Frau, möglicherweise, wie immer der Fall ist, hatte das schon öfters versucht, und die Frau sagt, anders kann ihm nicht geholfen werden, wie auch immer. Es kann sein, dass die Frau sagt, ja, es nutzt dir nichts, wenn ich dich verberge, du musst ganz, ganz anders werden. Und das kann nur geschehen dadurch, dass du, wir würden heute sagen, Therapie bekommst, Bestrafung zugeführt wirst, resozialisiert wirst, das geht über meine Kräfte, das kann sein. Aber noch einmal, sie ist nicht einfach Forum Externum. Jetzt für unseren Bereich und zum Abschluss kommend, was heißt das? Innere Reinigung, Chance des Neubeginns, so hatten wir formuliert. Für den kirchlichen Standpunkt, für die kirchliche Perspektive wäre nie ein Kriterium, wir müssen den Laden reinhalten, wie man manchmal in der Presse lesen konnte. Das ist vollkommen klar. Den Laden reinhalten, vor ein paar Tagen, das Evangelium von der Tempelreinigung. In der Werktagsmesse, glaube ich, vor ein paar Tagen. Und da wird das sehr schön deutlich. Augustinus erläutert das in einer Auslegung dieser Stelle und sagt, er meint den inneren Tempel und dann erst den äußeren Tempel. Das heißt, es geht immer noli foras ire, sagt Augustinus an anderer Stelle in den Konfessionen. Es geht immer um die innere Reinigung. Diese innere Reinigung heißt, es wird gesündigt. Die Sünde ist kein Betriebsunfall, sondern ist sozusagen grausige Normalität, aber nicht in den Augen Gottes. In den Augen Gottes ist die Normalität die Idealität, sozusagen, was die Mutter empfindet, wenn sie bedenkt, dieser 24-jährige Sohn hat das und das getan und ich hatte ihn doch mit 2 Wochen auf dem Arm. Das ist die Sicht Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie kommt diese Sicht Gottes jetzt in diese Welt? Wie kann sie überführt werden in konkrete Konsequenz? Und darauf ist zu sagen, indem beides im Blick ist, nämlich die innere Sündenvergebung, verbunden mit der Buße, und der Versuch der äußeren Tat, eine gerechte Strafe, eine Resozialisierung, eine Aufarbeitung und eine Berücksichtigung der Opfer folgen zu lassen. Beides. Der zweite Punkt ist sehr viel schwieriger. In dem zweiten Punkt sind wir als Kirche eigentlich natürlich gar nicht Experten. Wir können lang ausführlich darüber diskutieren und wenn wir den Generalvikar von München und Freising bei uns hätten, dann würde er uns darlegen aus seiner Sicht, dass es unbedingt notwendig ist, sehr, sehr eng mit der Justiz und der Strafverfolgung und der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Und ich halte das nicht für illegitim, seinen Standpunkt. Sonst würde ich ihn nicht hier erwähnen, freundschaftlich. Aber das ist ja ein sehr rigoroser und mit guten Gründen rigoroser Standpunkt. Die guten Gründe sind deshalb gute Gründe, weil sie vermeiden, den Anschein zu geben, wir kehren Schuld unter den Teppich. Wir kehren Schuld nicht unter den Teppich, aber wir glauben, dass Schuld nicht einzig dadurch bewältigt wird, dass sie in einem Forum externum, im äußeren Gerichtsverfahren erkannt, verurteilt und verbüßt wird. Das ist das Entscheidende. Sonst braucht es keine Kirche. Zur Verdoppelung der Intensität des Gerichtsverfahrens braucht es keine Kirche. Es ist ein ganz anderer Bereich. Noch einmal, der Ritt über den Bodensee ist im Grunde deutlich zu machen, es ist ein ganz anderer Bereich. Sie sehen das an dem Beispiel der Frau schon. Wenn Sie das einem Staatsanwalt sagen würden, würde er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, es sei denn, er würde an seine eigene Frau denken. Und da würde er vielleicht sogar, wenn er ein guter Staatsanwalt ist, so neutral sein, dass er sagen würde, nein, daran will ich auch nicht denken. Packen können Sie die Leute immer, hätte ich bald gesagt, wenn Sie versuchen, an die Kinder zu erinnern. Denn es ist kein Vater und keine Mutter ist in der Lage zu abstrahieren. Dieses Kind war ein Kind und es gab eine Zeit, in der es das, was es getan hat, noch nicht getan hat. Und diese Zeit ist nicht verloren. Das ist Gottes Standpunkt. Und jetzt müssen wir es, das ist jetzt das Ende Denkens hier, und jetzt müssten wir diesen Standpunkt erstens selber uns versuchen plausibel zu machen, für uns wie für andere, für uns selber ja auch plausibel machen, und zweitens versuchen, den in die öffentliche Debatte einzubringen. Wenigstens so, dass verstanden wird, wir sind nicht einfach nur eine Verdoppelung der äußeren Strafverfolgung, eine Verdoppelung der äußeren Rechtsprechung und und wir haben nicht mehr als zu sagen, der Weisheit letzter Schluss ist Aufdeckung, Bestrafung und Verbüßung von Strafe. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es wird keiner davon lebendig, dass jemand verurteilt wird, aber es ist das Recht der Opfer, dass eine solche oder ähnliche Tat nach allen Kräften verhindert wird. Und es ist auch nach unserer Rechtsauffassung das Recht der Opfer, Sühne zu bekommen. Es ist nach der Auffassung unseres Glaubens, letzter Satz, das Recht eines jeden Menschen, einen neuen Anfang zu bekommen. Das meine ich wäre der spezifische Standpunkt der Kirche, des Sakramentes und der Sündenvergebung. Ja. Dankeschön. Wir haben noch etwas Gelegenheit zu nachfragen, sowas vereinbart.
Ja, wir haben jetzt leider nur noch 10 Minuten. Weiß nicht, wer möchte den Anfang machen?
Ich habe noch mal eine Frage zur Beichte als solche. In Ihrem Vortrag, aus Ihrem Vortrag ist mir nicht genügend hervorgegangen, ob man der Ursache der Sünde nachgehen müsste. Ah, ja. Und noch eine weitere Frage. Ich weiß es nicht, ob in der Priesterausbildung die eine bestimmte Ausbildung zur Beichte besteht. Mhm. Sie haben großartig herausgestellt, dass es in der Beichte um Bekennen der Sünde geht und um Vergebung. Aber jetzt ist für mich der Gedanke, wenn man jetzt psychotherapeutische Aspekte einbringen könnte und könnte dann der Ursache der Sünde nachgehen oder auf den Grund gehen, dann könnte man doch auch mit der Sündenvergebung weitere Hilfen anbieten und den neuen Weg, den Sie genannt haben, mhm, besser beschreiten nach meiner Sicht.
Mhm. Dankeschön. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich nicht genügend eingegangen waren. Deswegen ist es sehr schön, dass Sie da nochmal nachfragen. Beides hängt ja zusammen. Ursache der Sünde und Ausbildung zur Beichte. Beides wird von der Tradition der Kirche in den Blick genommen, allerdings natürlich nicht in den nachfreudianischen, also durch Freud angestoßenen Begrifflichkeiten der Psychologie und der Psychotherapie und der Psychoanalyse, dass diese Begriffe kannte die Tradition der Kirche natürlich nicht, aber sie nehmen beides in den Blick. Ich will ganz kurz darauf aufmerksam machen. Ursache der Sünde, was ist die Ursache? Die Ursache ist, das hatte ich kurz angedeutet, der Drang, sich auf Kosten anderer das zu holen, von dem man glaubt, dass es einem zusteht, in sehr allgemeiner Begrifflichkeit. Das heißt, die Ursache der Sünde ist immer, so würden wir heute sagen, ein leichter psychischer Defekt. Also ein Defekt. Das Konzil von Trient sagt im Beichtdekret 1551 verabschiedet, dass jeder Christ verpflichtet ist, wenigstens einmal im Jahr nach Möglichkeit zur österlichen Zeit alle schweren Sünden zu beichten, von denen unwidersprochen das Konzil ausgeht, dass jeder Christ einmal im Jahr solche schweren Sünden zu beichten hat. Schwere Sünden sind Sünden gegen die Gebote der 10 Gebote. Auch, sagt das Konzil von Trient, gegen die beiden letzten Gebote der 10 Gebote. Und das sind, wie wir wissen, Begehrensverbote. Du sollst nicht begehren. Da leuchtet etwas von dem auf, was die Tradition der Kirche speichert, nämlich Ursache der Sünde, das falsche Begehren. Sie können das nachlesen, ganz schön, in Klammern bemerkt, nicht streng wissenschaftlich, aber für mich sehr eindrucksvoll, in dem kleinen Büchlein Die Fastnachtsbeichte. Übrigens, der Film ist auch sehr beeindruckend mit Hans Söhnke. Der alte Film. Es gibt eine Neuverfilmung, die finde ich ein bisschen flach. Die alte Verfilmung ist sehr schön. Und das Buch kennen Sie wahrscheinlich, Karl Zuckmeier, Die Fastnachtsbeichte. Wenn nicht, dann können Sie es mal wieder lesen. Ganz am Ende, wenn Sie es haben zu Hause, holen Sie es nachher schnell und lesen. Ganz zum Schluss, da kommt die Viola, ist das. Die kommt in denselben Beichtstuhl, wo der Erstochene angefangen hat, ich armer sündiger Mensch, und dann tot umkippte am Samstag vor Karneval. Und am Aschermittwochsmorgen bei der Fastnachtsbeichte kommt sie und sagt zu demselben Domkapitular, Dr. Henrici, ich habe gesündigt, denn ich habe diesen Menschen umgebracht. Und dann sagt er, hast du ihn umgebracht? Wirklich? Und dann sagt sie, ich habe es gewünscht. Und ich habe es gedacht. Und dann heißt es gedacht, sagte Dr. Henrici, mit dem Denken fängt alles an. Das heißt, die Ursache der Sünde, das ist das Eigentliche. Sie wollten natürlich jetzt nicht ganz so fromm darauf hinaus, was sind, also nicht ganz so fromm, nicht ganz so pathetisch darauf hinaus, was sind die Ursachen der Sünde? Die sind nicht alleine eine Frage der Beichtschulbeurteilung. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt. Ja, die Ausbildung zum Beichtvater, die geschieht, die ist von der Kirche an Sorgfalt gebunden, auch an strenge Auflagen, übrigens heutzutage nicht mehr so streng wie noch nach altem Kirchenrecht, da war die Beichtlizenz keinesfalls etwas, was man ebenso mitnahm, sondern die war gebunden an mehrere Examina und erfahrene Priester wurden damit beauftragt und betraut. Die Ausbildung des Beichtvaters ist streng, aber sie ersetzt keine psychotherapeutische Ausbildung, sie ersetzt keine psychoanalytische Erfassung der möglicherweise pathologischen Ursachen einer Unfähigkeit zum Guten. Und das heißt, auch in der katholischen Tradition ist das, was die heutige katholische Sexualpsychologie beispielsweise als zweite Dimension benennt, also das Wollen und das Sollen und dazwischen liegt das Können. Diese Dimension ist in der katholischen Tradition traditionell generell eher klein geschrieben. Also die Beurteilung: Kann jemand dieses Gebot halten? Konkret gesprochen, die Kirche prüft 7 Jahre bis zur Weihe, kann jemand im Zölibat leben? Oder ist er möglicherweise aufgrund eines psychischen Defektes ständig auf der Suche nach Ersatzbefriedigung? Hat jemand die innere Möglichkeit, dem Gebot zu entsprechen? Das Konzil von Trient lehrt in wünschenswerter Deutlichkeit gegenüber dem reformatorischen Pessimismus: Jedem Menschen wird genügend Gnade im Sakrament verliehen, um die 10 Gebote halten zu können. Vielleicht wären wir heute etwas skeptischer, je konkreter die Situation und der Mensch betrachtet wird. Wir würden heute sagen, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder auch aufgrund möglicherweise genetischer Dispositionen kaum oder nur unzureichend in der Lage sind, allein aufgrund moralischer Ermahnung und sakramentaler Vergebung dieses Gebot zu halten. Und dann ist mehr gefordert als Beichtstuhl. Ja. Das ist aber noch einmal eine sehr moderne, neue, Freud ist noch nicht so lange tot, 1938, also eine relativ moderne, auch für die normale Welt, eine relativ moderne Erkenntnis. Aber der Punkt ist sehr wichtig, den Sie ansprechen. Das hieß zum Beispiel jetzt für uns, muss hier aber jetzt für Sie nicht zum Thema gemacht werden, aber für uns hieße das, je kapitaler eine Sünde ist, die gebeichtet wird, desto eindringlicher müsste man, mehr kann man nicht tun im Beichtstuhl, aber müsste man von dem Pönitenten erwarten und ihn auffordern, sich einer Behandlung zu unterziehen, je kapitaler die Sünde ist. Ohne Zweifel, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Wenn jemand ständig beichtet, er tut etwas Schreckliches, ist das nicht alleine durch die sakramentale Gnade aus dem Weg zu räumen. Thomas von Aquin sagt, die Gnade setzt die Natur voraus und damit setzt die sakramentale Gnade auch die Natur der Psychotherapie und einer Behandlung voraus. Ja. Ist das ungefähr Ihr Punkt gewesen?
Ja. Vielleicht können wir noch eine Frage. Ich sehe jetzt niemanden mehr, es ist auch
schon
9 Uhr. Dann bedanke ich mich herzlich. Ich mache jetzt ich komme gerade noch nach vorne. Ich darf noch auf das nächste Auditorium aufmerksam machen. Da kommt dann der bekannte und uns sehr verbundene Professor Dr. Klaus Berger. Die Geborgenheit des Schäfchens in, die Geborgenheit des Schäfchens in der Herde unwiederbringlich verspielt. Also es geht auch um eine Frage, inwiefern können wir heute noch überhaupt zur Kirche gehören, uns dort sozusagen heimisch fühlen, anklinken und ja auch als sozusagen Gemeinschaft ein christliches Leben führen. Und ich bedanke mich, Herr Professor Scheinberg, und danke auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche noch einen guten Heimweg und Ihnen einen guten Weg nach München. Dankeschön.